Und was werden wir heute machen? Ich werde erstmal ein bisschen was über Volumendaten erzählen. Was sind die entsprechenden Grundlagen? Auch eine Begriffsdefinition, Begriffsbestimmung werde ich euch vorstellen. Dann werde ich kurz auf die Visualisierung des Pipeline eingehen, wie wir dann explizit die Volumendaten verarbeiten können. Und der größte Teil der Vorlesung wird sich eben mit Methodiken beschäftigen, wie wir die Volumen darstellen können. Das geht von Dekompositionsmethoden aus, über Extraktion von Flächen, in dem Fall auch ISO-Flächen, oder die direkte Darstellung als semitransparente Elemente. Die Grundlagen dazu sind, also wir reden hier im Allgemeinen von Visualisierung von Volumendaten. Das fasst man in der Regel zusammen als Volumenvisualisierung. Unter dem Begriff ist das durchaus bekannt. Interessant dabei ist, dass der Bildschirm ausgegangen ist und jetzt wiederkommt und jetzt wieder weggeht und wiederkommt. Das sieht lustig aus, dann mache ich das jetzt einfach nochmal an. Dann sieht es auch nicht mehr so kaputt aus. Daniel guckt ganz gut. Ausgangspunkt ist ein 3D-Bezugssystem, das heißt, wir haben dreidimensionale Daten, die wir entsprechend abspeichern, und zusätzlich zu jedem dreidimensionalen Punkt versuchen wir, skalare Werte zu speichern. Beispiel, was wir dazu haben, sind CT-Aufnahmen oder MRI-Aufnahmen, die in der Realität ein sehr, sehr häufiger Datenfall sind. Beispiele eben CT, NMR, weiß jemand, was NMR ist?
Magnetresonanz.
Nein, das wäre das MRT.
Achso.
Es geht um NMR. Das ist die Kernspintomographie, das ist Nuclear Magnetic Resonance. Dann haben wir noch 3D-Ultraschall, Elektronen, Gasteil-Mikroskopie, Simulation oder finite Elemente, um nur ein paar zu nennen. Das geht natürlich noch beliebig weiter. Begriffsbestimmung. Was sind Volumendaten? Das größte Problem darin, sie sind in der Regel nicht einheitlich definiert, aber man sagt so im Allgemeinen, es ist ein skalarer Wert pro Beobachtung. Punkt. Und dieser Beobachtungspunkt liegt in einem dreidimensionalen Bezugssystem. Das heißt, dieser lokale Punkt, den wir haben, der ist auch nicht nur auf einen Punkt, also infinitesimal klein beschränkt, sondern er hat natürlich noch eine Ausdehnung. Deswegen reden wir auch hier von einem lokalen Wirkungskreis. Öfters findet man dann regelmäßige dreidimensionale Gitter, auf denen wir dann die Elemente abbilden. Das heißt, das ist eine Funktion auf dem Gebiet G. Wobei das G innerhalb der Grenzen von X min, X max, Y min, Y max und Z min, Z max geht. Dementsprechend ergeben sich dann daraus die Gitterpunkte nx plus 1, ny plus 1, nz plus 1. Das zusammen ist dann die Gesamtanzahl der Gitterpunkte. Wie man hier schon sieht in dieser Definition, muss es sich hierbei nicht um diskrete Werte handeln. Es geht hier einfach nur dabei, um einen Wertebereich abzustecken, also wirklich das Gebiet, in dem wir unsere Daten finden können. Was wir dann aber machen können, ist entsprechend eine Partitionierung. Das heißt, wir versuchen es eben auf diskrete Werte abzubilden. Da wir die Grenzen der jeweiligen Dimension kennen, ist das natürlich dann einfach nur noch mit einem entsprechenden ganzzahligen Wert, nämlich mx in dem Fall, zu teilen innerhalb der Grenzen, und wir können die dann entsprechend einheitlich partitionieren. Das gilt natürlich hier in dem Fall nur für ein regelmäßiges Gitter, also das heißt, das Ergebnis hiervon ist eben eine regelmäßige Gitterstruktur. Das heißt, wir finden in der Regel Volumendaten in der Form x, y, z mit einem Funktionswert an dieser Stelle, der sich entsprechend auf reale Indizes abbildet und auf ganzzahligen Indizes. Wie repräsentieren wir diese Volumendaten? Das heißt, da sie im Allgemeinen auf regelmäßigen Gittern abgebildet werden, können wir die natürlich auch wieder auf regelmäßigen Gittern versuchen darzustellen. Das heißt, wir versuchen eine Gitterstruktur zu konstruieren. Die Koordinaten sind meistens implizit angegeben, indem wir sagen, okay, das ist ein Index. Aufgrund der Größe des Gitters können wir von dem Index dann auf eine reale Position schließen. Und dementsprechend können wir uns sparen, die einzelnen Koordinaten explizit anzugeben. Datenreduktion ist hier wieder ein weiterer Punkt. Das speichern wir dann als ein entsprechendes dreidimensionales Array, und schon haben wir von unseren Ausgangsdaten, die wir auf ein Datengitter abgebildet haben, können wir das entsprechend in einem Raum projizieren und wieder darstellen. Ich möchte hier nur kurz auf hierarchische Datenstrukturen eingehen, was eigentlich eher möchte ich sie nur erwähnen, weil das auch sehr weit außerhalb der Vorlesung geht. Da könnte man sehr wahrscheinlich eine ganze eigene Vorlesung dazu machen, zu diesem eigenen Thema. Hierbei geht es um den Zugriff und die Analyse von 3D-Daten und die wollen wir entsprechend auch effizienter gestalten. Da gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen. Das dreidimensionale Array ist durchaus, gehört auch dazu, ist aber eben nicht hierarchisch. Wir können das beschleunigen, indem wir Oberelemente bilden, um eine Suche zu ermöglichen. Das sind dann eben entsprechende Suchstrukturen, wie der Octree, der entsprechend sagt, ein Knoten hat immer 8 Kinder oder keine. Das heißt, es ist immer eine 1:8 Relation auf jeden Fall. Wir können B-Bäume machen, wir können KD-Bäume machen. Das große Problem, warum ich auch hier jetzt nicht entsprechend weiter darauf eingehen möchte, das ist immer sehr anwendungsspezifisch, was und wann und vor allem warum man eine entsprechende Datenstruktur verwenden möchte. Dementsprechend auch nicht Thema der heutigen Vorlesung. Ich möchte noch ein bisschen jetzt kurz ein Beispiel für Volumendaten geben. Das ist so mitunter das bekannteste Projekt, das hat es auch wirklich in die Schlagzeilen der Nachrichtenkanäle gebracht damals. Das ist das Visual Human Project. Das ist eine Mischung aus MRT und CT-Daten eines Mannes und einer Frau. Die Frau hat man später erst eingescannt und deswegen hat sie auch eine höhere Auflösung, deswegen auch mehr Daten. Und was da passiert ist, nach dem Tod der Person wurde sie quasi in Scheiben geschnitten und entsprechend gescannt. Deswegen, das ist auch nichts, was man an einem Nebenweg machen sollte. Das wurde entsprechend im Nachhinein gemacht. Und daraus wurde eben die Datenbank aufgebaut, die ist auch öffentlich zugänglich, mit der kann man auch arbeiten, wenn man das möchte. Informationen unter entsprechendem Link. Wenn wir von Volumen reden, reden wir auch öfter von Volumenelementen. Da sich Wolle ganz komisch liest und auch komisch ausspricht, hat man sich dann doch versucht, an den Picture-Elements zu orientieren, nämlich die Pixel, und hat die einfach mal Voxel genannt. Die Voxel ist, oder das Voxel, je nachdem, enthält einen Wert einer entsprechenden Zelle. Das heißt, das ist auch nur eine Approximation für eine entsprechende Region. Und wir finden hier eine häufige Unterscheidung, je nachdem, welche Funktion wir haben. Also unser f von x kann entsprechend kontinuierlich sein. Das heißt, wir haben eine kontinuierliche Funktionsbeschreibung, wir haben ein implizites Volumen. Dementsprechend können unsere Volumenelemente auch anders aussehen. Oder wir haben den häufigsten Fall, nämlich stückweise linear oder sogar konstant. Das heißt, wir haben wirklich nur Messpunkte an unseren Volumenelementen und können sagen, so sieht das entsprechend aus. Und genau aus diesem Grund steht auch hier dick der Abtastwert. Muss gemäß der Abtasttheorie betrachtet werden, weil wir sonst Aliasing bekommen oder Aliasing Probleme bekommen. Und das macht es natürlich entsprechend schwierig, die Daten zu verarbeiten. Wie sieht es aus? Welche Abtastwerte haben wir? Was können wir machen? Wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, bei einem Würfel oder bei einem Einheitswürfel. Wir können den Datenpunkt im Zentrum erheben oder wir können ihn natürlich in den 8 Eckpunkten bestimmen. Das sind die zwei Fälle, die wir da sehen. Das ist natürlich beides eine gültige Repräsentation. Bei den Eckpunkten ist das natürlich eine Verschiebung um eine halbe Voxelbreite, dann sind wir auch wieder im Zentrum. Das heißt, die Anzahl der Datenpunkte wird nicht mehr. Aber es ist einfach nur eine andere Repräsentation. Haben wir den Beobachtungspunkt am Eckpunkt der Zelle, also quasi den Katzenfall, dann wollen wir eigentlich auch wissen, wie sieht denn eigentlich unsere Werteverteilung innerhalb dieser Zelle aus. Das wird dann auch später für die Approximationsmethoden, Magic Cubes zum Beispiel, relevant, weil wir eben versuchen, eine Oberfläche innerhalb eines Würfels zu extrahieren aufgrund der Eckdaten, die wir haben. Das passiert in der Regel durch trilineare Interpolation, aber auch natürlich durch Interpolation höherer Ordnung oder gar andere Methodiken durch entsprechende Filterung, in der man dann versucht, irgendwie auf die Werte zu schließen. Das heißt, wir haben in dem Falle der trilinearen Interpolation einen BI-Wert am Eckpunkt I, der von A bis H geht. Das sind die Eckpunkte, die entsprechend unten stehen. Und jetzt wollen wir mal den Wert am Punkt P in der Mitte berechnen. Das geht mit dieser kurzen, ganz prägnanten Formel. Ich möchte sie jetzt nicht vorlesen. Das überlasse ich dem geneigten Leser, das einfach da mal nachzurechnen. Man sieht, das ist auf jeden Fall nicht unbedingt trivial, aber man muss es entsprechend machen, um eben auf Werte innerhalb eines Volumens schließen zu können. Dann gibt es natürlich noch Vereinheitlichungsfälle, falls wir auf einer Eckkoordinate liegen mit einem Eckpunkt, dann brauchen wir nicht trilinear interpolieren, sondern können das entsprechend bilinear machen. Das steht aber auch hier in der Formel entsprechend drin. Die weitere Punkt, den wir wissen müssen, auch gerade wenn wir von Volumenvisualisierung reden, ist der Gradient. Das heißt, wie verläuft eigentlich unsere Fläche? Welche Eigenschaften über diese Fläche können wir denn eigentlich herausziehen? Das ist zum Beispiel relevant für die Beleuchtungsflächen, der Gradient, das ist entsprechend dann einfach die Oberflächennormale an dem Fall. Das heißt, wir müssen eigentlich die Ableitung dieser skalaren Funktion, die wir hier haben, die vielleicht auch konstant ist oder nur stückweise linear, naja, das ist jetzt vielleicht nicht so etwas, was die Mathematiker freut, aber wir, die Informatiker, wir sind ja ganz böse, wir machen das einfach mal. Berechnen dementsprechend die Gradienten nach der Ableitung in die jeweiligen Dimensionen, die wir haben, und können dann sagen, jawohl, das ist unser Gradient, die normale, für die Beleuchtung zum Beispiel, sieht so aus. Das heißt, die Gradienten stehen senkrecht auf den Isoflächen, für den Fall, dass f, x, y, z konstant ist. Und das schätzen wir eben ab durch zentrale Differenzierung. Das heißt, wir machen einen Zentralpunkt und rechnen einfach nur die Differenzen aus und sagen, das ist eine gute Approximation des Gradienten. Geht wesentlich schneller, als wirklich eine unbekannte Funktion zu bestimmen und die richtig real abzuleiten. Wie funktioniert das? Tada! Ganz genial. Wir machen entsprechend die Ergebnisse x, y und z mit der Breite von 2 eine entsprechende Ableitung und sagen dann, hey, das ist entsprechend unser Gradient in der entsprechenden Richtung. Tut, was es soll. Nach der kurzen Einführung möchte ich jetzt auf die Visualisierung des Pipeline von Volumendaten eingehen. Das wichtige Schritt, die wir dabei haben, ist, dass unsere Daten entsprechend erst einmal in unsere Pipeline hineinkommen. Sie werden irgendwie vorgefiltert. Das ist auch durchaus ein sehr wichtiger Schritt, weil nicht alle Daten, die wir bekommen wollen, wir in der Form haben, wie wir sie bekommen. Danach möchten wir ein Mapping durchführen, dass wir irgendwelche Informationen aus diesen Daten extrahieren können. Das wollen wir dann anschließend rendern, damit wir final ein Bild bekommen. In dem Mapping können zwei Unterpunkte entsprechend reinbringen, nämlich eine Klassifikation, welches Volumen haben wir, ist überhaupt ein Datum in dem Volumen vorhanden? Brauchen wir dafür überhaupt was anzuzeigen? Ja, nein, das sind jetzt so die einfachen Fälle. Falls wir die alle klassifiziert haben, können wir darauf eine Fläche projizieren oder eben ein Volumen draus konstruieren, das wir dann entsprechend anzeigen. Das größte Problem, was wir haben, ist das Datenvolumen. Einfach ausgesagt, das wächst mit Hilfe von n hoch 3. Wir haben ja auch entsprechend den Datenumfang. Wir haben drei Dimensionen, dementsprechend brauchen wir auch n hoch 3. Nehmen wir dann also mal einen Datenwürfel von nur 64 Voxeln, was relativ wenig ist. Das Ding braucht schon einen Megabyte Speicher. Einfach nur dafür gesagt haben, wir haben für jeden Punkt einen Wert gespeichert. Nichts Besonderes. 4 Byte, das ist lächerlich wenig. Wenn wir das entsprechend auf 512 Voxel erhöhen, sind wir bei 512 Megabyte. Ja, die Rechnung kann man jetzt hoffentlich gerade so schnell noch nachvollziehen bei 4 Byte. Wie gesagt, das sind 4 Byte, das ist ein Integer, in dem wir einfach nur einen Wert anspeichern oder einen Float. Das ist nicht besonders viel und es ist auch nur ein Wert. Vielleicht haben wir ja auch multivariate Daten und entsprechend sieht dann die Welt noch viel, viel, viel schlimmer aus. Und 512 Voxel in jeder Dimension sind auch nicht gerade wirklich viel. Aber wenn man sich überlegt, dass Grafikkarten erst so in den letzten Jahren angefangen haben, über die 1 GB Speichermarke zu kommen, ist es überhaupt erst möglich geworden, dies direkt anzufangen. Vorher ging das gar nicht. Kommen wir zum ersten Schritt unserer Visualisierungspipeline, nämlich das Filtern. Die Schritte beim Filtern ist die Datenerfassung, Konvertierung in geeignete Formate. Warum machen wir so etwas? ja, wir wollen ja auch damit wieder natürlich entsprechend was anfangen. Und das versuchen wir entsprechend vorzuverarbeiten, dass wir sagen können, das ist unser eigenes Datenformat, darauf können wir schnell irgendwelche Nachbarn, das dahin zum Beispiel eben auch Tree aufbauen oder anderweitig unsere Daten transformieren. Das ist dann eben auch so ein Punkt mit Datenvervollständigung. Das heißt, wir haben irgendwelche Lücken, die versuchen wir sinnvoll zu füllen. Datenreduktion, da findet dann auch vielleicht der Octree wieder rein, dass wir sagen, okay, wir verschicken mehrere Voxel zusammenzufassen zu einem größeren Volumen, weil das zu viel Informationen ist. Oder wir nehmen nur jeden x-ten Voxel, um eben die Daten überhaupt handhabbar zu machen. Und der letzte und wichtigste Punkt ist die Überführung der skalaren Daten, dass wir aus dem räumlichen Bezugssystem, das wir ursprünglich haben in unseren Volumendaten, das auf ein regelmäßiges oder eben auch unregelmäßiges Gitter abbilden. In dem Mapping selbst ist die Abbildung der Datenwerte auf ein grafisches bzw. ein visuelles Attribut gemacht. Das heißt, wir wollen dafür irgendeine Repräsentation finden, damit wir das danach dann rendern können, damit wir daraus ein entsprechendes Bild herausbekommen. Wir haben also als ersten Schritt die Klassifikation. Wir haben verschiedene Datenklassen, mit denen wir zu tun haben. Das könnten Grauwerte sein, das könnten sogar Farbwerte sein, das können Transparentwerte sein. Das kann man machen, zum Beispiel mit Lookup-Tables funktioniert das relativ gut. Was man üblicherweise aber findet, sind sogenannte Transferfunktionen, die entsprechend einfach nur sagen, wie muss ich meine Volumendaten verarbeiten, was für einen Farbwert kriegt mir dieser aktuelle Wert. Wenn man das zum Beispiel mit CT-Daten macht, dann ist das ja eine Dichte, die uns diese Volumendaten quasi repräsentieren. Und wir wollen dann einfach nur bestimmte dichte Regionen anzeigen. Das kann man sehr gut mit Transferfunktionen darstellen. Wichtig hierbei ist, da einfach mal zu erwähnen, dass das ein sehr sensibler Schritt ist. Und der ist auch potenziell fehlerinduzierend. Ich finde diese Formulierung so schön, deswegen schreibe ich sie auch so hin. Hier kann es passieren, dass wir wichtige Daten weglassen, weil wir eben filtern, weil wir Zusammenhänge produzieren, die real nicht da sind. Das heißt, wir versuchen hier irgendwie Daten zu visualisieren, die wir nicht haben. Und damit verlieren wir effektiv an Expressibilität. Und das wollen wir ja. Deswegen ist hier der Kernpunkt, an dem man sich überlegen muss, was für Daten will ich aufbereiten, wie will ich sie aufbereiten, damit man richtig darauf hineingeht und entsprechend auch keine Fehler produziert. Drevin und Lederer haben da schon relativ früh dann auch gesagt, ja, es ist ja schön, es gibt ja so irgendwie, das könnten Farbgrauwerte oder sonst was sein. Die Klassifizierung ist aber eigentlich nicht so ganz eindeutig. Deswegen versuchen wir es eben mit Fuzzy-Klassen zu tun. Das heißt, dieses Datum, dieses Voxel ist mit einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit in einer Klasse. Und dementsprechend können wir dann danach in späteren Schritten darauf eingehen. Das Interessante, das Ergebnis kann jetzt, nachdem wir das gemacht haben, schon gerendert werden. Das geht mit einer direkten Darstellung. Ja, wir sagen einfach, guck mal hier, Volumen, rum. Oder wir sagen, wir machen Flächenextraktion mittels ISO-Fläche. Die direkte Darstellung beruht dabei auf der Dekomposition in Punkte, Volumen oder Schichten. Das ist einmal polygonales Rendering, wenn wir eben sagen, okay, wir wollen verschiedene Schichten darstellen oder wir wollen ein Volumen konstruieren, also irgendwie ein Würfel. Das können wir aus entsprechend verschiedenen Polygonen zusammensetzen als Oberflächenmodell. Das fällt unter dem Punkt polygonales Rendering. Wenn wir auf die Punkte eingehen, das ist Point-Based. Wir können auch semi-transparente Objekte verwenden. Das ist auch geführt unter dem Stichwort Wolken. Das heißt, man versucht eben auch innerhalb eines Objektes hereinschauen zu können, um eben zu erfahren, okay, das ist die Oberfläche, das ist vielleicht ganz schön, aber wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich eben so einen CT-Scan von einem Menschen habe, ich will eigentlich die Leber sehen, aber damit ich auch weiß, wo die ungefähr liegt, muss ich auch noch sehen, was drumherum ist, um das entsprechend lokalisieren zu können. Vielleicht auch ein anderes Problem, wenn man einen Tumor versucht zu visualisieren, dann ist eben entsprechend die Umgebung auch durchaus relevant. Ist der Tumor nah an einem lebenswichtigen Organ oder Raycasting ist auch ein Begriff, der öfter fällt, wenn man direkte Darstellung verwendet. Das heißt, wir versuchen auf unserem Bildschirm durch direkte Strahlverfolgung einfach nur ein Volumenelement zu finden, das wir dann entsprechend aufsummieren und dann sagen, jawohl, so sieht das aus. Bei der Flächenextraktion, das ist quasi die Umkehrung der ganzen Sache, versuchen wir auf Basis der Voxeldaten eine Oberfläche zu rekonstruieren, die wir dann entsprechend darstellen. Erster Punkt, die Kompositionsmethoden, einfachste Variante, Gitterpunkte als farbige, gegebenenfalls transparente Pixel anzeigen. Cool, das könnte man noch vielleicht hinbekommen, das ist gar nicht so schwierig. Ganz einfach und auch wirklich schnell. Es sind nicht viele Punkte, man muss keine Geometrien großartig erzeugen, funktionieren relativ gut, schlecht, primitiver sind ziemlich klein, so ein Pixel ist nicht besonders groß, vor allem bei heutigen Displays mit einer Pixeldichte von 400 bis zu 400 dpi, da wird es dann schon hart, was ist ein Pixel, ne? Ist vielleicht dann nicht mehr so gut drin. Interpretationen auf diesen Daten sind natürlich auch schwierig, okay, wo ist denn jetzt hier da meine Rebe, wenn ich da so einen Haufen Punkten habe? Macht nicht unbedingt jeden glücklich, aber funktioniert entsprechend gut. Wenn man das eben nicht auf Pixel abbildet, sondern jetzt sagt, okay, wir versuchen irgendwie ein Pseudo-Volumen draus zu bauen, dann nennt man das die Quader-Methode bzw. Tiny Cubes. Ansatz hierbei ist, dass wir für jeden Volumenelement einen Quader definieren, die mit einem Abstand m dargestellt wird. Beim regelmäßigen Gitter, das heißt, wir sehen hier relativ eindeutig, die sind alle gleich abständig und durch den Faktor m, der natürlich auf die gesamte Gittergröße bezogen wird, können wir dann sagen, wie groß dieser wird. Wir können, wenn wir die M's entsprechend klein wählen, sehr gut ins Innere schauen, dann sehen wir, okay, da sind die Daten irgendwie anders. Was sie jetzt darstellen, weiß ich nicht, aber wir können auf jeden Fall schon mal reinschauen. Aber wir könnten natürlich auch andersherum gehen und sagen, wir zeigen nur das Äußere erstmal an, mit einer entsprechenden Filterung, dass wir sagen, wir wollen nur die Elemente haben, die überhaupt einen Wert ungleich 0 haben. Wenn meine gelben Blumen hier alle wegfallen, dann würde das Objekt entsprechend auch anders. Schnell umsetzbar und wir können ins Innere hineinschauen. Wie macht man das? Wir legen also einmal unseren Faktor M fest. Maß und Position werden jeweils von der unteren linken Ecke, oder einfach als Konvention jetzt mal hier vorangegeben, vom Quader aus bestimmt. Dann ordnen wir den Farbwerten, die wir aus den Volumendaten haben, einfach den Eckpunkten zu und machen dann einfach ein entsprechendes Shading der Quaderflächen. Die Maße der Quader in Abhängigkeit des Faktors M ergeben sich natürlich, wie schon gesagt, durch die Gittergröße selbst, also in X, in Z, und können dann daraus die entsprechenden Positionen bestimmen, indem wir einfach über ein Delta laufen und sagen, wie sieht es denn beim nächsten M aus. Wenn man das jetzt mal mit 11x11x11 Datenwerten macht, das ist wie gesagt ein sehr kleines Modell, dann können wir mit einem kleinen Helm eine hohe Transparenz innerhalb des Objektes erreichen. Das ist relativ einfach hier, die andersfarbigen Werte zu erkennen, wohingegen es da schon etwas schwieriger wird, weil man nicht mehr wirklich durch das Objekt durchschauen kann, weil das entsprechend durch die Rendering-Pipeline, durch die Verdickung schon gelöst wird. Kleine Quader sind zwar schön, aber da haben wir noch wieder ein ganz anderes Problem. Ich weiß nicht, ob es auf dem Bild überhaupt gut erkennbar ist, bei mir auf dem Bildschirm sieht es ein bisschen besser aus. Da ist Aliasing drin. Und zwar ein ziemlich böses Aliasing. Ich kann es jetzt auf dem Bildschirm wahrscheinlich nicht erkennen. Das würde ich dann entsprechend dann auf dem Folie nach, nachzusehen. Das heißt, wir haben aufgrund der kleinen Abstandspunkte das Problem, dass wir von unserem visuellen System versuchen, wieder was anderes raus zu rekonstruieren, als was die Daten eigentlich sind. Das heißt, wir müssen entsprechende Anti-Alias-Methoden verwenden, um diesem Problem entgegenzuwirken, was diese Methode natürlich dann wieder etwas unbrauchbarer macht. Wir können die Quader, also die Tiny Cubes, natürlich auch durch andere Primitive ersetzen. Tetraeder ist auch immer ein schönes Beispiel, da gibt es auch die Marching Tetraeder. Die haben aber ein ganz, ganz großes Problem. Ich wusste gar nicht, was das hier nach da zeigt. Wir implizieren durch die Tetraeder eine Richtung, die wir eigentlich nicht haben. Tetraeder sind zwar schön primitiv zum Darstellen, das heißt, wir brauchen nur 4 Seiten anstatt 8, aber wie gesagt, wir haben auf einmal eine Richtung in unserem Datensatz, die wir eigentlich nicht haben wollen. Natürlich können wir auch Sphären verwenden, die funktionieren natürlich auch 1:1, haben aber entsprechend eine höhere polygonale Dichte, was dazu führt, dass das nicht mehr so schnell ist wie ein simpler Quader. Es gibt noch die Variante der Vanishing Cube Method, die transparenten Quader. Da waren auch mehrere Forscher, die relevantesten zu nennen. Wir versuchen in diesem Fall die Quader mit transparenten Seiten zu zeichnen. Das heißt, die vier Gitterpunkte jeweils zusammen ergeben ein semi-transparentes Polygon. Das Problem dabei, was wir dabei haben, ist, dass wir nicht mehr auf unseren Z-Buffer-Algorithmus zurückgreifen können und sagen, hier, mach bitte für mich die Verdeckungsrechnung, sondern wir müssen das auf einmal selber machen und müssen das entsprechend back-to-front rendern, damit wir auch die korrekte Verdeckungsbeleuchtung haben. Je nachdem, welche Transparenzwerte man nimmt, sieht man dann auch hier entsprechend mit einer höheren Transparenz, kann ich innerhalb dieses Volumens hineinschauen. Man sieht auch da auf einmal, dass da entsprechende Ecken wegfallen, weil einfach der Datenwert hierfür nicht gegeben ist. Man bekommt im echten Fall ein wesentlich besseres Gefühl dafür, wie dieses Volumen eigentlich intern wirklich aussieht, wobei man eindeutig sieht, dass es sich hier um einen Würfeldatensatz handelt. Eine weitere Methode ist das sogenannte Slicing. Also wir zerlegen unser Volumen in mehrere Schichten. Das ist auch so das, was man üblicherweise so vom Arzt her kennt, wenn man so ein Röntgenbild hat. Das ist eigentlich auch nichts anderes als ein Schleif. Und genau das versuchen wir jetzt einfach mal darzustellen. Anstelle einer trivariaten Funktion f von x, y und z versuchen wir das entsprechend auf die drei Hauptebenen abzubilden. Wenn wir eine davon verwenden, haben wir ein Röntgenbild oder eben ein Querschnitt auch von unseren CT-Scannen. Wenn wir die dann, das ist nämlich das, was wir dann nämlich noch besser machen können, wenn wir die nämlich zusammensetzen, können wir den Eindruck erwecken, als hätten wir wieder ein Volumen. Das haben wir auch schon mit Medizinern zusammen versucht. Da habe ich auch einen Kollegen aus Spanien, der das auch durchaus noch macht. Da sind die Mediziner am freudigsten mit, weil sie das nämlich kennen. Es ist zwar schön, man erkennt ja durchaus die Volumenstruktur in so einem 3D-Bild, aber die sind das einfach nicht gewöhnt und können damit nicht effizient arbeiten. Aber wenn man dann die Slices zusammensetzt, das ist etwas, was sie kennen, und sie kriegen dann trotzdem das räumliche Gefühl dafür und können das entsprechend auch wieder besser einschätzen. Das heißt, wenn wir entsprechend jeweils eine Ebene festsetzen, bekommen wir sogenannte Sweeping Planes. Das heißt, wir müssen dann quasi das Bild quasi dafür erstellen und können interaktiv dann einfach sagen, wir bewegen uns mit diesen drei Ebenen durch unser Volumen hindurch und können das entsprechend schön anzeigen. Einfachster Fall für eine 2D-Ebene durch die X-Z-Ebene kriegen wir entsprechend Slices und können schon mal grob sagen, okay, in der Mitte wird irgendwo was passiert, oben und unten sind wenige Änderungen. Die Darstellung jetzt oben ist das, was für Mediziner relativ gut funktioniert. Man bekommt relativ gut ein Gefühl dafür, wie dieses Volumen intern aussieht. Das heißt, okay, da wird sich definitiv was ändern. Wenn man jetzt die eine Ebene, wenn wir eben noch runterziehen, wird man dann auch sehen, okay, dass da entsprechend ein Datenhäufungspunkt ist und da sich entsprechend blau färbt. Lustige Sachen kann man natürlich auch weiterhin machen, dass wir sagen, wir versuchen ein Höhenfeld hineinzuziehen, wir machen ein Displacement Mapping auf unseren Quader, das wir da also auf unseren Slice, um eben eine Verzerrung darzustellen. Kann für einzelne Daten durchaus interessant sein, kann aber auch entsprechend verwirrend sein, weil das muss nicht unbedingt repräsentativ für die Daten sein. Das heißt, das Volumen geht da eigentlich nicht hoch. Das macht, also, wir haben schon wieder das Problem der Explosivität an dieser Stelle. Wir implizieren etwas in die Daten und versuchen eine entsprechende dritte Dimension hineinzubringen, die da eigentlich nicht hineingehört. Geht aber, kann auch durchaus schön repräsentativ sein. Gut, nachdem wir jetzt unser Volumen einmal komplett zerlegt haben und alle Varianten davon durchgegangen sind, wollen wir jetzt noch eigentlich noch was anderes machen. Nämlich wir wollen herausfinden, wo ändert sich unser Volumen. Und an dieser Änderungslinie oder diese Änderungsfläche, diese ISO-Fläche, wollen wir auch wirklich eine Fläche darstellen. Das ist dementsprechend ein alternativer Ansatz. Wir wollen den Punkt finden, an dem unsere Funktion einen fixen, von uns definierten Wert hat. Das wird durch das Volumen entsprechend irgendwie durchgehen und da wird sich entsprechend hoffentlich eine Fläche bilden. Gut. Die Basis hierfür sind entsprechend diese Schwellwerte, die wir selbst festlegen. Und wir wollen daraus entsprechend geometrische Modelle erstellen. Was wir dadurch erreichen, ist, dass wir topologische und geometrische Eigenschaften darstellen können. Das heißt, wo ändert sich die Topologie unserer Daten? Das heißt, wo sieht es auf einmal die Dichteverteilung anders aus? Wo ändert sich auf einmal etwas, womit wir nicht gerechnet hatten? Aber auch, wir können Flächeninhalte und Volumen abschätzbar machen, indem wir einfach sagen, okay, wo ist denn jetzt zum Beispiel die Leber? Das heißt, die hat eine entsprechende Dichte und alles, was da an dieser Grenze ist, wird wohl zu der Leber entsprechend gehören. Das heißt, das können wir auch einfach darstellen. Problem, wir haben mit Verdeckungen zu tun, also nicht nur der Darstellungsart und Weise, sondern auch der Rekonstruktionsart und Weise. Zum Beispiel müssen damit rechnen, dass einzelne Elemente überlagert werden, obwohl sie quasi innerhalb unseres eigentlichen Volumens liegen. Und auch die Wahl des Schwellwertes, also an der Stelle, wo wir unser Objekt oder unser Volumen segmentieren, beeinflusst das Ergebnis sehr stark. Natürlich können wir damit selektiv reingehen, aber wir können auch einfach entsprechend etwas übersehen, weil wir den Schwellwert falsch gesetzt haben. Dementsprechend können auch hier unter Umständen natürlich wieder falsche Interpretationen gezogen werden. Welche Beispiele gibt es dafür? Ja gut, wir haben hier eine globale Darstellung, wir haben hier die Darstellung eines Hüftgelenks. Mehr oder minder, sieht das nicht ganz so schick aus, aber tut, was es soll. Und entsprechend durch den Schwellwert wird dieses 3D-Objekt überhaupt erst konstruiert. Das heißt, es basiert wirklich real auf dieser Boundary-Box, die man da sieht. Da sind Volumendaten vorhanden und innerhalb, also durch diesen Schwellwert, haben wir dieses Modell rekonstruiert. Wie können wir das jetzt mal einfach approximieren? Wir wollen jetzt erstmal mit unserem Wissen, dass wir haben, das machen. Das heißt, wir setzen einen Schwell, haben da auch die Problem erstmal, wie segmentieren wir das Objekt. Da können wir unterscheiden zwischen zwei Klassen, also zwei Vorgehensweisen, weil die Klassen mal zur schlechten Formulierung. Es gibt zwei oder drei Klassen. Drei Klassen, wir haben eine Klassifizierung von welche Volumen sind drin, welche Volumen sind draußen und welche Volumen sind denn auf dieser entsprechenden ISO-Fläche. Das ist zwar schön, das heißt, wir hätten dann durch diese Aufvoxel wirklich eine eindeutige Zuweisung unserer ISO-Fläche, aber das ist ein Mensch extrem instabil. Wie sich jeder vorstellen kann, gerade bei diskreten Datenwerten ist auf einmal der Punkt ist drin, der nächste ist nicht drin und dann ist wieder einer drin. Oh, schlecht. Das bringt uns nicht weiter. Daher versucht man in der Regel auch doch auf zwei Klassen zu bleiben, hat aber das ganz, ganz große Problem, dass die Voxelstruktur sehr deutlich sichtbar ist, weil man einfach sagt, okay, du bist drin, du bist draußen und da ist eindeutig immer ein Schnitt entsprechend der Gitterstruktur drin, der sagt, okay, hier geht meine Linie entsprechend. Die Extraktion von Flächen aus Zellen, das Interessante dabei ist, also das ist dann quasi die Verbesserung, die darauf aufbaut, dass wir sagen, wir versuchen schon mit zwei Zellen, die macht es jetzt ein bisschen besser. Wir schauen uns einfach an, okay, wie verläuft denn jetzt unsere ISO-Fläche innerhalb unseres Würfels? Weil wir sagen nicht, du bist ein Auf- oder sonst was, sondern wie sieht es bei dir drinnen aus? Und das große Problem, was wir dabei haben, ist, dass so eine ISO-Fläche natürlich beliebig durch so einen Würfel durchlaufen kann. Wir wissen es nicht a priori. Das heißt, wir müssen irgendwie innerhalb einer Zelle eine entsprechende Extraktion durchführen. Und da gibt es, ja, ich sag mal, vier Hauptmethoden, die man kennen sollte, die ich euch auch vorstellen werde. Das ist einmal Contouring und Connecting. Das ist Marching Cube. Das ist Dividing Cube. Und das ist Marching Tetraeder. Contouring ist der ganz allgemeine Vorgang. Wir wollen aufgrund der Menge an Punkten, die wir haben, in einem Skalarfeld mit dem Wert C alle Punkte finden, die die entsprechende Bedingung hier erfüllen. Das heißt, die einen entsprechenden Wert an der Stelle x von dem Wert c haben, den wir finden wollen. Ein Beispiel hierfür ist, wir gehen natürlich nach rechts. Wenn man jetzt die gestrichelte Linie mit 8 minus Epsilon mal sich betrachtet, dann geht entsprechend alles, was in diesem Delta-Bereich ist, das heißt, die Überlinie geht entsprechend da durch diesen Bereich hin, hat aber mehr so die Tendenz zu der 9, weil wir sind entsprechend verbunden mit minus Epsilon, das heißt, das Vorzeichen dreht sich da entsprechend. Umgekehrt, wenn wir jetzt die 4er-Isolinie verfolgen, dann wollen wir alle Werte haben oder abgrenzen, die 4 sind. Das heißt, wir gehen zwischen 3 und 7, 3 und 8, da muss man die 4 zwischendrin liegen. Die geht dann entsprechend einmal so rum. Auch andersrum von oben 1 und 5, das ist ziemlich nah bei der 5, wird die 4 wohl liegen. 1 und 8, das wird so in der Mitte sein. 2 und 7 da auch in der Mitte. Das tolle Beispiel mit 6, das finde ich ziemlich gut, weil da sieht man auch ein Problem, das man relativ einfach bekommt bei dieser Segmentierung, dass wir nämlich isolierte Datenpunkte bekommen. Das ist der in der zweiten Reihe, der zweite Punkt, der ist isoliert. Weil hier nur eine 6 steht, das heißt, da ist gar nichts drumherum, was wir irgendwie verknüpfen könnten. Dieser Datenpunkt ist isoliert. Und mit so Problemen wird man sich beschäftigen müssen, wenn man Volumendaten versucht darzustellen. Das sind jetzt nur die Konturen. Das heißt, wir wissen, okay, hier geht eine Linie durch. Das ist schön, das können wir irgendwie bestimmen. Und die Beispiele, die ihr dafür auch wahrscheinlich schon mal gesehen habt, sind Höhenzüge auf Landkarten. Das heißt, man hat ja immer so eine Linie auf der Landkarte um so Berge herum. Und das sind genau solche ISO-Linien, die das entsprechend darstellen. Alle Linien, die auf eine, also alle Punkte, die auf einer Höhe sind, die sind entsprechend durch diese Linie gekennzeichnet. Wir wollen also eine Abgrenzung zwischen Bereichen herstellen, also sowas wie eine topologische Karte erstellen. Wie funktioniert das? Algorithmisch gesehen, wir legen einen Konturwert fest, ob wir überhaupt sagen können, wo wir segmentieren wollen. Wir berechnen Schnittpunkte von den Punkten auf der Zellkante, also wo schneiden wir unsere Zelle überhaupt, mit unserer Konturlinie. Falls wir einen Schnittpunkt in der Kante haben, der größer ist als der Konturwert, dann machen wir eine lineare Interpolation, eine Schnittpunktbestimmung. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann machen wir so ein sogenanntes Edge-Tracking. Das heißt, wir verfolgen einfach nur Kante, 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 Kante und ziehen dann eine schöne Linie durch. Trivial. Funktioniert, gibt schöne Linien, wie zum Beispiel hier. Einfach die entsprechenden Bereiche innen und außen versuchen darzustellen, je nachdem, wie wir unsere Dichte gesetzt haben. In 2D gibt es auch so etwas wie das Marching Cube-Verfahren, das nennt sich hier dann einfach mal die Wunder Marching Squares. Das heißt, wir haben eine vordefinierte topologische Kombination von unserem, wie kann da eine Linie überhaupt durch so ein Quadrat durchgehen. Das sind nämlich diese 15 Fälle, die hier stehen. Mehr gibt es nicht. Und wir können aufgrund dieser Kombination, die wir da haben, einfach sagen, okay, das ist jetzt Fall 5. Fall 5 sieht so aus. Können wir einfach hin und her sehen. Das wird einfach so gemacht. Frage dann nur, wo die Eckpunkte sind innerhalb dieser Linie. Aber wir wissen schon mal, okay, wir müssen entsprechend diesen zwei Querlinien da ziehen. Der geneigten Mathematiker ist mir jetzt schon aufgefallen, dass hier eine inhärente Meldeordnung ist, leider ist die heute nicht da. Dementsprechend gebe ich ja hier auch ein. Die Verteilung ist nicht eindeutig. Das heißt, wenn wir eben so eine Querlinie da drin haben, das Fall 5 war jetzt hier mal ein schönes herausgewähltes Beispiel, dann haben wir zwei Lösungsmöglichkeiten. Wir betrachten hier nur diese Zelle. Das heißt, wir könnten diese Querlinie so haben und die reale Struktur sieht so aus. Das heißt, wir haben quasi wirklich zwei getrennte Elemente. Aber wenn wir das jetzt entsprechend so drehen und wir haben ein Objekt, das da durchläuft, dann ist da auch einmal auch wieder eine Zusammenhänge drin. Das heißt, wir müssen auch Rotationen betrachten. Das macht es nicht unbedingt einfacher, aber das sind so Probleme, die da entsprechend in dieser Methodik drin sind. Die sind auch im Marching Cubes Verfahren so drin. Wie können wir jetzt aus dem 2D-Verfahren, was wir haben, ein 3D-Objekt darstellen? Das ist zum Beispiel mit Contouring gemacht. Das heißt, wir versuchen die Fläche mit konstantem Wert zu bestimmen, Tunnelausdehnung, Dichte verteilen. Und die einfachste Methodik ist, wir machen das quasi slice-basiert. Wir machen einzelne Slices, bestimmen da unsere Kontur, das geht ja relativ einfach, und sagen dann Eckpunkt mit Eckpunkt einfach verbinden und schon haben wir einen Volumen oder eine Oberfläche konstruiert. Das fällt unter den Punkt Contour Stitching bzw. auch Connecting. Das heißt, wir haben die auf Ebene 1 haben wir die Kontur bestimmt, auf Ebene 2 haben wir die Kontur bestimmt und wir verknüpfen jetzt einfach die Eckpunkte zusammen durch ein entsprechendes Triangle Mesh und sagen dann, guck, da, das ist die entsprechende Oberfläche. Wenn wir die Slices dichter wählen, wird das natürlich eine bessere Repräsentation. Wenn wir die weiter auseinander wählen, dann sieht das natürlich eine entsprechende gröbere Approximation als der eigentliche Datensatz ist. Aber natürlich auch entsprechend schneller. Das Problem, was wir haben hier zwei geschlossene zweidimensionale Kurven und wir haben eine Kurve mit M-Punkten und wir haben eine Kurve mit N-Punkten. Wie bringt man die zusammen? Das heißt, mache ich da jetzt einen Dreieck rein oder ist das eine 1:1 Relation, dass man da durchgehen kann? Also diese Verknüpfung ist nicht ganz einfach. Deswegen auch genügend Connecting, die Lösung ist auch wieder ein inhärentes Mehrdeutigkeitsproblem, das heißt, wir kommen immer wieder in die Mehrdeutigkeit. Was man machen kann, man kann mal den Nutzer freundlich fragen, ob er uns hilft. Das ist immer ganz gut. Dass er uns irgendwie sagt, okay, wie willst du das verknüpfen? Ich bin mir hier bei dem Punkt nicht sicher, ob der da verknüpft werden muss oder damit. Wir können die entsprechenden Mehrdeutigkeitsbereiche versuchen, nochmal feiner zu unterteilen. Das heißt, wir machen dann nochmal ein Subcontouring und sagen dann einfach, vielleicht hat sich das Problem ja dann gelöst. Wir machen einfach mit einer anderen Auflösung und dann sieht die Welt wieder besser aus. Wir können auch eine Kostenfunktion einfach als Grundlage nehmen. Die Kostenfunktion so etwas wie lang ist meine Kante? Oder wie viele Kanten habe ich bereits versucht zu generieren? Aber wir können natürlich auch noch weitere Eigenschaften dann natürlich mit reinbringen, wie Form, Komplexität oder auch Orientierung. Das heißt, dass wir eine Orientierung entlang einer entsprechenden Linie versuchen beizubehalten, nicht, dass wir auf einmal einen Bruch kriegen, weil ja irgendwo anders reinkommt und wir versuchen das zu verknüpfen. Da hatte schon Abramowitzki 91 ein entsprechendes Verfahren vorgestellt, der versucht, konvexe Hüllen auf Körperscheiben. Das heißt, wir haben die Grund- und die Deckflächen durch Konturen auf zwei benachbarten Schnitten gegeben. Das heißt, da ist eine Kontur und hier ist eine Kontur. Das sind genau so Fall, wie wir das auf den vorherigen Bildern hatten. Jede Kontur jeweils definiert ein Polygon. Natürlich, da sind beliebige viele Eckpunkte drin. Und in diesen zwei Punkten, die wir haben, machen wir jetzt eine 2,5D Delaunay-Triangel. Ein Delaunay-Dreieck ist dadurch definiert, es ist wie kein weiterer Punkt innerhalb des Umkreises des Dreiecks. Das lasse ich jetzt mal so da stehen. Ist dir nun klar, was das heißt? Wenn man so vorgeht und entsprechend nur eine Triangulierung aus den Delaunay-Dreiecken produziert, dann bekommt man in dem Fall sogar auch die konvexe Hülle der Körperscheibe, das wurde in den Fällen entsprechend auch beschrieben. Und das größte Problem, was man eigentlich hat, ist, was passiert, wenn ich jetzt eben keine Delaunay-Triangulierung machen kann. Das heißt, ich habe eine Kante, wo ein weiterer Punkt im Umkreis drin liegt, was natürlich auch vorkommen kann. Das wird entsprechend gelöst, indem man sagt, okay, ich mache eben hier eine Unterteilung dieser Linie, bis ich ein entsprechendes Dreieck darauf definieren kann. Dann habe ich ganz viele Dreiecke in dem Fall und die verknüpfe ich zu den drei Edern zusammen und schon habe ich eine entsprechende Kontur produziert. Da ich ja jetzt aber alle Dreiecke zu Tetraedern kombiniert habe, kann es vorkommen und wird es auch vorkommen, dass ich überflüssige Tetraeder produziert habe. Das heißt, wir haben Punktmengen, die zu außenliegenden Kanten führen, die entsprechend nicht zu der konventionellen gehören. Die gehören also nicht zu der Körperscheibe, die wir eigentlich ursprünglich mal hatten. Und hierfür benutzen wir die Orientierung der Kanten, das heißt, in welche Richtung gehen wir gerade, und können darauf gehen und dann sagen, okay, diese Kante wird entfernt. Nächster Punkt, das ist dann, geht so ein bisschen auf die Isolierung mit ein, weil wir ja einen isolierten Punkt haben können, das ist ja durchaus auch legitim, wollen wir auch da keine Kante anzeigen. Das heißt, nicht solide Verbindungen sollen irgendwie entfernt werden. Falls zwei benachbarte Tetraeder in einer parallelen Ebene, das heißt, wir haben irgendwo eine Ebene, wo sie zusammengehören, nur eine Kante gemeinsam haben oder nur einen Punkt. Kann ja beides sein. Also sie haben zwei Punkte oder nur einen Punkt und nicht drei. Ja? Also wir wollen eigentlich solide, weil das Fläche auf Fläche liegt, das sind drei. Dann haben wir wohl irgendwas verbunden, was nicht zusammengehört, und dementsprechend löschen wir das wieder hinaus. Diese Tetraeder sind nicht wichtig. Habe ich leider kein schönes Bild für gefunden, sonst hätte ich euch das gezeigt. Die Problematik, die man eben mit diesem Tetraeder-Verfahren hat, dafür kam dann auch später die Variante von Martin Tetraeder, ist einfach, dass es zu komplex ist und eben auch nicht eindeutig. Das heißt, es gibt mehrere Rekonstruktionsmöglichkeiten und da muss man einfach schauen, das macht nicht Sinn. Und genau an diesem Punkt kommt nämlich das Martin-Cube-Verfahren rein von Norrison und Klein. Das war schon vor Abramowitzki. Die sagen, ja, es ist schön, ich habe ein Datenvolumen und durch dieses Datenvolumen kann ich einen Würfel durchjagen. Und dieser Würfel wird irgendwann mal eine ISO-Fläche schneiden und diese ISO-Fläche, wie bei den entsprechenden Margin Squares, hat eine feste Konfiguration. Dementsprechend können wir zu jedem, quasi wenn wir unseren Würfel durch das Volumen durchbewegen, sagen, okay, die Eckpunkte sind drin oder draußen, gemäß unseres Schwellwerts, den wir da a priori schon definiert haben, und können dann sagen, okay, die Ecken sind drin, die Ecken sind draußen, die Fläche muss so durchgehen. Das ist eine feste Konfiguration. Das heißt, wir bekommen Schnittpunkte mit der ISO-Fläche, abhängig von den Würfelkanten, und können darin eine lineare Interpolation machen, zwischen diesen Punkten innerhalb dieser Fläche, und das dann entsprechend extrahieren. Beispiel hier, wir haben die Punkte, die außen liegen, außen, eigentlich nur eine drin, in dem Fall hier nämlich der da. Das ist entsprechend kodiert mit dieser tollen binären Darstellung. Und aufgrund dieser Tatsache können wir einfach bestimmen, okay, wie sieht es denn jetzt mit unseren neu generierten Eckpunkte aus, die wir da einfach rein potenzieren müssen. Die liegen nur aufgrund der Tatsache fest, welchen Schwellwert wir haben und welchen Datenwert wir haben. Das heißt, wir lesen die Konfiguration aus und aufgrund der Konfiguration verschieben wir dieses Dreieck quasi vom V3 hier in diesem Fall weg oder näher dran. Da der Schwellwert ja hoffentlich in jeder anderen Gitterkonfiguration gleich bleibt, also der V3 ist ja dann für die Zelle oben drüber, für die Zelle rechts und die Zelle vor uns auch immer noch derselbe Datenwert, wird sich auch das Dreieck, also die Verschiebung für die anderen gleich ergeben. Das tut es auch. Ist auch gut so. Sonst würde das Verfahren ja nicht funktionieren. Ich hatte schon die Bitbelegung des Vektors dargestellt. Das war ja 0,1,0,0,0. Und aufgrund dieser Eindeutigkeit, wenn wir ein festes Muster nehmen, bekommen wir 256 Varianten, die es real gibt, wie wir das zusammensetzen können, die auf 15 Topologien beruhen. Das heißt, ein Dreieck, zwei Dreieck, etc. pp., die für entsprechend vertreten sind, oder eben schon das ganze Volumen, die wir dann hier unten sehen, die sind hier auf jeden Fall alle mal dargestellt. Theoretisch ist das nicht ausreichend, weil du zum Beispiel hier auch wieder die 3 nicht eindeutig ist, weil da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Eckpunkte da reinlegen, wie sie auch zusammengehören können. Und das macht es entsprechend schwierig, wenn man diese Probleme lösen möchte. In der Praxis versucht man das einfach dann zu sagen, okay, die Konfiguration ist einfach so und es funktioniert erstaunlich gut. Jetzt versuchen wir mal, dieses Mehrdeutigkeitsproblem im Fall 3 zu lösen. Das heißt, wir haben diese Eckpunkte bestimmt aus unseren Würfeln oder aus unserem Magic Cube. Und jetzt können wir jetzt sagen, okay, die Eckpunkte kommen daher, da die Linien einmal diagonal von rechts unten nach links oben gehen, oder sie könnten eben längs durch das Loch gehen. Das ist beides möglich. Das sagen uns die Punkte ja nicht aus. Dann könnte es also sein, dass wir in dem Fall da 2 Dreiecke bekommen, weil sie eben da oben liegen, beziehungsweise dass wir eben so ein entsprechendes Würfelkonstrukt bekommen, weil es quasi self-contained ist. Wie löst man dieses Problem? Das wird eindeutig, indem man dann sagt, okay, ich betrachte einfach mal den nächsten Datenwürfel, je nachdem welche Richtung ich habe, und dann werte ich entsprechend diese Topologie wieder aus. Und dann kann ich eindeutig sagen, jawohl, die Linie geht so lang oder sie geht so lang. Weil das ist in dem Moment dann einfach gelöst, macht es aber natürlich aufwendiger, weil wir eben mehr Datenpunkte pro Zelle verarbeiten müssen, um dieses Problem überhaupt zu lösen. Das ist weit nur die für diesen einen Fall. Es gibt dann auch Fälle, wo man wirklich alle 27 nachmachen darf. Also, das macht nicht unbedingt viel Spaß. Martin Cube hat aber noch ein ganz anderes Problem, nämlich dass es für großvolumige Datenmengen oder Volumen einfach sehr, sehr viele Dreiecke produziert. Wir produzieren im Worst Case 5 Dreiecke pro Volumen. Das können wir erstmal grob abschätzen. Wenn wir 512 Volumenelemente haben, die haben alle so tolle topologische Eigenschaften, dass da immer 5 Dreiecke rauskommen, dann brauchen wir schon mal 671.088.640 Dreiecke, um die überhaupt darzustellen. Cool. Also 512 Voxel, nochmal zur Erinnerung, das kriegen wir in 512 Megabyte mit jeweils quasi 4 Byte für den Datenwert gespeichert. Wenn wir jetzt das auf Dreiecke runterbrechen, dann brauchen wir da 3 Koordinaten für, also 3 Floats, x, y und z, dann brauchen wir um diese 671.088.640 Dreiecke, ist eine tolle Zahl, 50 GB. Nur um die Dreiecke da zu stellen. Also überhaupt erstmal zu speichern, das ist noch keine Farbe drin. Böse, oder? Und da kommt es dann auch historisch her, dass man dann versucht, eben sowas wie ein Final Step zu verwenden, um einfach mal weniger Dreiecke angeben zu müssen, weil die irgendwie zusammenhängen. Da kommt dann das ganz große Thema Simplification rein, dass wir einfach sagen, okay, da sind relativ viele Dreiecke drin, die irgendwie sinnlos sind, die könnten wir einfach mal wegschmeißen, weil das sieht eh aus wie eine Fläche. Einfach um diese gigantische Anzahl von Dreiecken für ein so relativ kleines Volumen einfach mal handhabbar zu bekommen. Das kann auf Basis von der Flächennormalen funktionieren, das kann auf Basis von der Größe funktionieren. Das sind sehr, 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 sehr viele Algorithmen bekannt, die auch auf Wahrnehmungselemente mit eingehen. Da fällt Klein et al., Schicker et al., Scheffner et al., die entsprechend in diese Richtung hineingehen. Jetzt möchte ich nur kurz auf das Ablaufschema von Martin Cube gehen, dass wir einfach mal sehen, was macht dieser Algorithmus eigentlich. Das heißt, die Initialisierung, wie auch beim Contouring, wir legen einen Schwellwert fest. Weil ohne Schwellwert brauchen wir überhaupt keine Oberflächen rekonstruieren, weil das ist nur für einen expliziten Schwellwert überhaupt gültig. Danach definieren wir die aktuelle Zelle, die wir betrachten wollen. Das heißt, der wandernde Würfel wird an diese Position gesetzt. Wir bekommen die Werte, die Eckpunkte des aktuellen Würfels, V1 bis V8. Und bekommen auch die Datenwerte B1 bis B8. Das heißt, wir wollen ja auch da entsprechend das richtig dann reinsetzen. Dann müssen wir eine Klassifikation dieser Eckpunkte vornehmen, nach innen und außen, bist du innerhalb dieses Schwellwerts oder eben nicht. Drunter oder drüber. Einfach drin und draußen. Dann bestimmen wir aufgrund dieser Klassifikation drin und draußen einfach einen Index, Das geht zum Beispiel eben durch ein entsprechendes Byte-Muster, also Byte-Pointer, wo wir dann sagen können, okay, du entsprichst einem Wert von 57. 57 steht in meiner Lookup-Table, kann ich rauslesen, das ist die Konfiguration, so muss das sein. Das heißt, wir haben hier die Identifikation mit der Kante und die sind auch nur dann entsprechend gültig, falls wir einen Schnitt mit der ISO-Fläche haben. Falls also hier eine 0 rauskommt, dann ist das auch ein ganz eindeutiger Null-Pointer, den wir schnell abfangen können und sagen, da brauchen wir überhaupt nicht nachdenken, das geht direkt weiter. Dann wollen wir die Kanten generieren. Also, wir wandeln die extrahierten Kanten, die wir da haben, wir wissen, okay, die müssen so sein, in eine Kantenliste. Da stehen auch drin die Angaben zu den ISO-Flächen. Und dann, aufgrund der Kantenliste, können wir die Berechnung der Schnittpunkte durchführen. Das heißt, wir wissen überhaupt, wie viele Kanten das sind. Und dann stellen wir uns die Frage, okay, wo schneiden die in die Würfel überhaupt? Das ist ja relativ einfach. Das ist ja dann einfach nur auswerten, quasi, wo ist denn jetzt real meine ISO-Fläche? Aufgrund der linearen Interpolation entlang der Würfelkanten können wir dann sagen, da ist der Wert, unser Schwellwert, da setze ich entsprechend meine Kante hin. Hier auf der Abbruchfall ist die Kantenliste leer, das heißt, wir haben quasi den Fall, dass da nichts passiert ist. Dann gehe weiter zur nächsten Zelle, das ist quasi der Fall mit dem Nullpointer. Nachdem wir die einzelnen Kantenpositionen jetzt wirklich real definiert haben, wollen wir da auch Dreiecke machen. Das ist ja auch nicht so schwierig. Also wir haben die Bestimmung der Schnittpunkte Kante ISO-Fläche. Wir haben die Linie der Projektion der Datenwerte und dann können wir auch die Schnittpunkte definieren mit der Eckpunkte und den Dreiecken. Das heißt, die Dreiecke, die da entsprechend durchgehen, sind eine Approximation der ISO-Fläche. Und genau an diesem Punkt müssen wir diese Mehrdeutigkeiten beheben, damit wir wissen, okay, ist das Volumen jetzt so lang gelaufen oder ist das so lang gelaufen? Weil wenn ich jetzt so lang gehe und sage, mein Volumen wird so lang da gezeichnet, dann ist das falsch. Wie in den Beispielen, das ich gezeigt habe. Nachdem wir also jetzt wissen, da läuft unser Volumen dran, wir haben die entsprechenden Flächen da eingezeichnet, dann können wir dazu auch noch ganz einfach dann die normalen bestimmen. Das können wir an jedem Gitterpunkt machen, wir können es auch an jeder Fläche machen, die wir produziert haben, durch die Annäherung, durch das Kreuzprodukt zum Beispiel, geht es an Annäherung. Besser ist es natürlich, wenn wir sagen, wir machen das auf den realen Daten, das heißt, wir approximieren nicht nur weiter, bestimmen also die Gradienten durch, Zentraldifferenzieren zum Beispiel und machen dann entsprechend eine lineare Interpretation des Gradienten an den Eckpunkten und haben dann für jeden Vertex von unserem Dreieck wieder eine normale, genau das, was wir brauchen, können wir also anzeigen. Das müssen wir dann also speichern, speichern der Dreiecke, speichern der normalen und dann kommt der ganz böse Punkt, wenn noch nicht alle Zellen betrachtet, gehe zurück zu Schritt 2. Also mach das für alle Zellen, die du hast. Und erst dann, wenn du an diesem Punkt bist, können wir uns überhaupt über die Reduktion der Anzahl der Dreiecke unterhalten, weil wir wissen noch nicht, welche wir real bekommen haben. Wenn man das quasi so durchführt, dann kann man entsprechend auch einfach ein Volumen darstellen. Das geht auch entsprechend auf der GPU, ist aber nicht so schick, hängt sehr viel davon ab, dass man das mit einem schönen Octree macht, dass man da vielleicht auch Beschleunigungsstrukturen verwendet. Da gibt es andere Verfahren, die wesentlich geeigneter sind. Das war ursprünglich rein Software-Visualisierung, nicht für die Grafikkarte. Aber wie gesagt, geht auch. Das große Problem, was wir haben, das sieht man so in der Augenhöhle zum Beispiel von diesem tollen Modell. Das ist dasselbe Modell, nur mit einer anderen Schwellwertfunktion, ist, dass Löcher entstehen können. Das liegt einfach daran, dass die Daten das nicht hergeben, dass einfach der Schwellwert zu hart ist und genau an dieser Stelle eigentlich ein etwas anderer Schwellwert gebraucht würde, als wir eingegeben haben. Deswegen haben wir da so eine Lücke, die Daten haben die Lücke da nicht, die ist da nicht. Das liegt aber einfach an der Konfiguration des Schwellwertes im Zusammenhang, wie der Algorithmus funktioniert, indem man einfach sagt, für jede Konfiguration ist eine wirklich harte Variante, Topologie für einen Würfel gegeben, dann muss das so aussehen. Ein alternatives Verfahren wurde 3 Jahre später vorgestellt, vor allem deswegen, weil Martin Klugs unter Patentrecht steht. Das ist das Dividing Cube-Verfahren von Leroy. Und die Idee, anstatt zu sagen, ich habe einen Würfel, der durch mein Volumen durchgeht, versuche ich jetzt hier explizit Oberflächenpunkte zu finden. Also ich betrachte einen Würfel und ich möchte innerhalb dieses Würfels alle Oberflächenpunkte finden, die ich beliebig zusammen kombinieren kann. Nicht durchlaufen, sondern durch Betrachten und was durch. Das läuft dann natürlich auch irgendwie durch, aber man betrachtet einfach mal. Hier ist dann auch die Unterteilung in drei Klassen, nämlich innen, außen und auf, beziehungsweise Oberfläche gegeben. Das heißt, die Innenzellen sind kleiner als der Schwellwert, Datenwürfel sind größer als der Schwellwert. Und das, was wir haben wollen, ist, dass wir eine Zelle bekommen, wo die ISO-Fläche wirklich die Zelle schneidet. Das können wir rekursiv machen. Das machen wir so lange, bis wir an einem letzten Unterteilungsschritt gekommen sind, wo wir unsere Rekursion abbrechen und sagen, jawohl, diese Oberflächenzelle, das ist jetzt ein Oberflächenpunkt. Die ist jetzt so klein, dass ich sagen kann, das ist ein Punkt und die kann ich mit allen benachbarten Oberflächenpunkten dann verknüpfen, um zu sagen, daraus extrahiere ich eine Fläche. Natürlich kann ich dafür auch an dieser Stelle einen Oberflächenvektor bestimmen. Das ist wie gesagt ein rekursives Verfahren, das an dieser Stelle da relativ gut funktioniert. Der ganz große Vorteil ist, Punktinformationen sind effizient darstellbar. Also wenn man das wirklich als Punkte darstellt. Das ist auch wichtig, warum hat Leroy das gemacht? Weil Leroy selber mal gesagt hat, wir benutzen nur noch Punkte zur Darstellung. Weil wir dann mal so ein Verfahren, um sein eigenes Verfahren zu ein bisschen publik zu machen. Das heißt, wir müssen keine Scan-Konvertierung eines Volumens machen, das heißt also keine großartige Rasterisierung, keine Scanline-Verfahren, die darauf angemeldet müssen, um irgendwelche Flächen zu interpolieren, die wir eigentlich auch de facto nicht haben. Das heißt, wir machen eine Projektion von pixelgroßen Punkten, da fällt eben Points as Display Primitives von Leroy selbst rein, Splatting-Techniken, da werde ich auch noch gleich noch mal kurz drauf eingehen, Surface sind Surface-Elements. Interessant dabei ist, dass wir keine Artefakte durch die mangelnde Auflösung von den Dreiecken bekommen. Das heißt, wir haben ja wirklich nur die einzelnen Datenpunkte und die Datenpunkte sind das wirklich, was wir real haben. Und wir machen nichts rein, was wir nicht haben und wir versuchen auch nicht irgendwas auszugleichen, was nicht da ist. Da werde ich aber in der nächsten Vorlesung, die dann unter dem tollen Stichwort Punktvisualisierung kommt, ein bisschen mehr zu sagen. Der Aufwand hier ist relativ gering, weil wir eine einfache Klassifikation haben. Wir müssen nicht entsprechende Konfigurationen ausfinden, wie liegt unsere Fläche da drin, sondern wir sagen einfach nur, ja, du bist jetzt ein Punkt oder du bist keiner. Und je nachdem, welchen Fall wir haben, unterteilen wir das entsprechend weiter. Wenn man das vergleicht, also die zwei Verfahren vergleicht in dem Aspekt des Renderings, dann hat die Dividing Cube ganz großes Plus, das hardware-seitige Point-Rendering. Aber wenn wir sagen, unsere Datenstruktur, wenn wir jetzt abgespeichert haben, ist nicht fein genug. Das heißt, wir müssen ein adaptives Subdivision machen, also feinere Unterteilung generieren, dann wird es auf einmal ziemlich langsam. Das ist schlecht. Matching Cubes hat Polygon-Rendering. First Case, wie gesagt, die 15 GB, das kann natürlich dann auch nach hinten losgehen. Wir haben die passende Hardware eigentlich dafür gegeben, die auch durch den Computerspielesektor sehr schnell vorangetrieben wird, weil die wollen ja immer schneller, immer besser, immer schöner. Aber eben die Tatsache, dass wir mehrere Millionen Polygone produzieren, die wir bei der entsprechenden Dichte und bei der Größe von, sagen wir mal, 1024x1024 an realen Anzeigen, die keine große Display jetzt auch wirklich sein mag, dann brauchen wir in diesem Fall einfach eine Simplifikation der Polygone, wir müssen weniger Dreiecke darstellen, weil es uns einfach nicht mehr sinnvoll ist. Eine Antwort auch auf das Matching Cube Verfahren ist Matching Tetraeder, auch wieder teilweise aus dem Grund der Patentrechte, weil das entsprechend schön patentiert worden ist, aber eben auch das Umgehen der Mehrdeutigkeiten wurde durch Matching Tetraeder gemacht. Das heißt, anstelle eines Würfels lassen wir ein Tetraeder durch unser Volumen laufen. Das Interessante da ist, wir haben dann nur drei Fälle. Mehr gibt es nicht. Die Isolinie kann nur so da durchgehen, ansonsten geht sie nicht durch. Also sie muss entsprechend das Volumen schneiden, fertig aus. Da gibt es nicht so viele Fälle. Wir produzieren maximal 2 Dreiecke pro Tetraeder, was natürlich auch eine wesentlich geringere Anzahl ist als 5. Aber wir haben das Nachteil, dass wir eine Resampling auf Tetraedergitter machen. Das heißt, wir müssen ja irgendwie Tetraeder in unser Volumen da reinbringen, was nicht immer so ganz einfach ist. Und auch die Beobachtungspunkte, das heißt die Eckpunkte unseres Tetraeders, müssen wir da auch entsprechend richtig wählen. Das Gute daran ist, dass man das halt relativ einfach, wenn man die Konfiguration kennt, auf einem Cube quasi wieder aufbauen kann. Man kann auch so einen Würfel in Tetraeder zerlegen, das funktioniert. Und dementsprechend kann man dann auch sagen, jawohl, so sieht das jetzt aus. Problem dabei ist, dass das nicht regelmäßige Tetraeder dran sind, weil sonst geht das nicht mehr. Nun gut. Zusammenfassung, Flächenextraktion. Die Flächenextraktion hilft uns natürlich immens bei der Analyse von Geometrien oder Topologien. Diese Flächen sind renderbar mit Standard-Grafikbibliotheken, also ich meine Polygone können wir natürlich einfach so anzeigen, da brauchen wir nicht irgendwas fancy machen. Und das Lustigste daran ist, wir können sie mit anderen Grafikprimitiven einfach mischen. Das geht einfach out of the box, da brauchen wir uns nicht groß mit beschäftigen. Die Extraktion ist allerdings ein relativ aufwendiges Verfahren. Wenn wir einen festen Schnellwert haben, können wir das einmal vorne wegmachen und sagen, guck, hier, so da zu sehen deine Daten aus. Das Problem dabei ist aber eben auch, dass ein Schnellwert festzulegen eine sehr sensible Entscheidung ist. Das heißt, welche Daten wir wegschmeißen oder wie wir unsere Daten zusammensetzen, kann das entsprechende Ergebnis stark beeinflussen. Dementsprechend weg von den Isoflächen, sagen wir einfach, wir wollen jetzt mal die Daten nicht irgendwie transformieren, wir möchten nicht irgendwelche Informationen rausholen. Wir wollen also diese Oberflächen, die wir haben, als zum Beispiel semitransparente Elemente darstellen. Das heißt, wir machen eine Abbildung von einem Datenwert auf eine Transparenz und eine Farbe. Die Farbe kann auch monochrom sein, das ist egal, denn wir weisen definitiv einen Transparenzwert zu. Vorteil hierbei ist, wir haben eine kontinuierliche Darstellung, weil es transparent ist, summiert sich das entsprechend auf. Das heißt, hier gibt es keine harte Grenze mit du bist drin, du bist draußen, sondern das verläuft entsprechend weich über und man kriegt auch visuell das Gefühl dafür, das gehört entsprechend zusammen. Weiterhin wichtig, auch gerade für Visualisierung, wir zeigen den gesamten Datensatz. Wir lassen nicht irgendwelche Daten weg, wir bringen auch nicht irgendwelche Informationen hinein, die wir nicht haben. Könnte ja auch sein, dass unsere ISO-Flächenextraktion irgendwie was versucht zusammen zu verknüpfen, was nicht zusammengehört und auf einmal sagen, ach, guck mal, das gehört zusammen und das ist nicht. Welche Techniken gibt es dafür? Das sind die bekanntesten, die man kennt, das Volume Tracing. Splatting gehört auch zu diesen Volumen-Rendering-Methoden, Hardware Texturing und Shearbaum Factorization. Der einfachste Fall, den wir haben, das ist das Volume Tracing, beziehungsweise Raycasting, ich habe es vorher schon mal so eingeführt, ist, wir haben unsere Bildebene, das ist die da links oben, da ist unser entsprechendes Gitter drauf und wir möchten für diesen Pixel XY einen Farbwert bestimmen. Wie machen wir das? Wir schießen entsprechend einen Strahl hier durch und wir schießen diesen Strahl so lange durch unser Volumen hindurch, bis wir sagen, okay, jetzt ist dieser Strahl angekommen oder hat einen Transparenzwert von 1, das heißt, egal was jetzt hinten nachkommen mag, die Farbe wird sich nicht mehr ändern, weil es ist einfach schon dicht. Zack, dieses Pixel zeigen wir an und schon sind wir fertig. Einfaches Verfahren, großes Problem, wie komme ich effizient durch den Würfel? Dafür gibt es eben, also das ist das, was wir machen wollen, und es gibt zwei Verfahren, die das realisieren. Wie gesagt, einfach mal der folgende Strahl. Das ist Variante 1, die funktioniert ganz gut. Das heißt, für jeden Pixel auf unser Image Plane suchen wir einen Sampling Point für den entsprechenden Strahl und berechnen dazu den Beitrag zu Pixel, bis wir dann sagen, okay, jetzt müssen wir das nicht mehr machen, das ist auch schon beschleunigt. Variante 2 ist dann einfach so, ich will eigentlich mir keine Gedanken darüber machen, wie groß mein Bild ist. Ich nehme einfach meine Daten und werfe die jetzt mal so, wie sie sind, einfach an den Bildschirm. Zack. Das ist dann auch so das Grundprinzip von Splatting. Ich klatsche einfach mein Volumen mal auf den Bildschirm. dementsprechend über jedes Volumenelement iterieren, das Element entsprechend projizieren auf unsere Pixelebene und dann entsprechend den Beitrag berechnen. Wenn wir bei Raycasting sind, habe ich ja schon gesagt, es gibt eben so diesen Farbbeitrag, diesen Transparenzbeitrag. Und der wichtigste Punkt, den man daraus mitnehmen sollte, das ist auch wirklich das, was man halt meistens findet, ist die Transferfunktion. Die Transferfunktion ist eine Abbildung von einen Datenwert auf eine entsprechende Farbe, beziehungsweise auf eine Transparenz. Wir haben hier, habe ich mal so zwei verschiedene reingemacht. Das ist eine klassische Fensterung, da kann eine Tri-Level-Fensterung, da kann eine Ebene drin sein, aber die könnte ich ja natürlich auch frei wählen, dass ich dann einfach sage, wenn ich schon so und so viele Datenwerte zusammensummiert habe, dann fange ich erst an, überhaupt eine Farbe auszugeben, beziehungsweise wenn ich eine entsprechende Dichte habe, möchte ich überhaupt dazu einen Transparenzwert haben. Das kann dann auch so lustige Funktionen könnten das sein, die dann sowas machen. Das heißt, ich möchte eben Elemente haben, die eine Dichte haben, die in diesem Bereich liegen, die ich dann eben auf ein Funktionswert abbilde. Das heißt, wir bestimmen durch die Transferfunktion die Sichtbarkeit und die Erkennbarkeit von Strukturen. Das geht so ein bisschen hinein mit dem, was wir mit dem Schwellwert bei den ISO-Flächen machen wollten, nur dass wir das jetzt einfach durch eine entsprechende Funktion definieren. Das heißt, wir zeichnen diese Funktion oder definieren irgendwie unsere Funktion durch tolle Erkenntnisse, die wir vorhaben und sagen dann, jawohl, das wird jetzt einfach mal angeschaut. Wird durch die Transferfunktion gejagt, gibt uns einen entsprechenden Farbwert, den wir in den Pixel hier anschauen. Typische Funktion ist eine Fensterung, also das ist auch ein Fenster, ja, nur die Elemente, die da sind, in dem Fall der Tiefenhochpass oder auch eine ganz normale Treppenfunktion. Wir können inverse Fensterungen machen, das heißt wir drehen die ganze Sache um, auch relativ einfach. Wir können stückweise lineare Funktionen nehmen, wir können Polynome höheren Grades nehmen, wir können auch Splines dafür nehmen. Das gibt dann entsprechend verschiedene Ausprägungen davon, wie unser Volumen dann angezeigt wird. Das größte Problem, was man hat, das ist auch immer noch ein offenes Problem, und falls ihr euch damit beschäftigen wollt, könnt ihr euch gerne damit beschäftigen, würde ich auch gerne für Abschlussarbeiten haben. Es gibt keinen direkten Bezug zwischen den Eigenschaften einer Transferfunktion und das, was man dann real sieht. Also ich kann dir eine Funktion zeichnen, ich gebe dir einen Datensatz, aber du weißt nicht, wie das aussieht. Das kannst du nicht. Aber vielleicht gibt es da irgendwie Methodik, dass man sagen kann, wenn du eine Funktion dieser Art zeichnest, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit ein entsprechendes Ergebnis haben. Aber wie gesagt, das ist so nicht gegeben. Deswegen ist das Definieren von solchen Transferfunktionen auch ein bisschen Kunst. So sagt man dann auch bei uns in der Wissenschaft. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt verschiedene Transferfunktionen mal nehme, um auch mal hier ein Bild zu zeigen? Das heißt, Linearfall einfach aufsummieren, das heißt, jedes Element hat einen konstanten Beitrag zu den Intensitäten. Das heißt, ich habe dann eben eine lineare Funktion, die so dadurch geht. Ich bin aufsummiert, das sieht dann irgendwie so schwammig aus. Je nachdem, wo unser Datensatz ist, je nachdem, wo ich den Trailwert nehme, wenn ich ihn ein bisschen höher setze, wird das halt relativ schnell weiß werden. Und hier sieht da unten ist dann mehr Knochen. Dementsprechend sieht das dichter aus. Aber ich kann natürlich auch sagen, ich verlege das quasi nach maximaler Intensität. Ich sage da, wo die Elemente mit maximaler Intensität sind, da ist entsprechend auch mehr Beitrag. Das sind überall ansteigende quadratische Formen, die dann entsprechend sowas produzieren. Wo man dann auch durch den Transfer, das ist wie gesagt derselbe Datensatz und eine andere Transferfunktion, wir können auf einmal innerhalb der Struktur von diesem Kopfrädern anschauen. Das geht auch noch weiter, indem wir dann entsprechend ein gerichtetes Blending machen mit Opacity oder Opacity mit Shading. Das wäre natürlich eine Gradientenfunktion, das können wir dann auch irgendwie schön darstellen. Das geht dann beliebig weit, das wird auch beliebig kompliziert. Aber wie gesagt, man erlaubt sich dadurch dann halt einfach verschiedene Schichten einfach durch diese Transferfunktion heraus selektieren zu können. Und wenn man dann einfach sagen könnte, jawohl, jetzt möchte ich quasi auf die Ebene der Knochen gehen, dann setze ich meine Transferfunktion so, das wäre was, der würde sich mit Medizin vertönen. Das sage ich jetzt mal. das geht halt so einfach nicht, weil das eben halt auch hauptsächlich von den Daten selbst abhängt. Die muss man da irgendwie in Bezug mit hineinbringen, also das funktioniert das echt mehr. Das heißt, diese Transferfunktionen, die ihr jetzt da gesehen habt, die waren alle handgemacht. Wenn man das jetzt dann auch auf die Gradienten bezieht, dann kann man in dem entsprechenden Datensatz natürlich auch das dann so darstellen, dass man sieht, okay, alles, was jetzt Knochen hat, das hat eine gewisse Dichte. Dementsprechend mache ich da eine schöne feste Form drumherum. Das heißt, da ist meine Schwächenfunktion relativ hoch. Alles andere lasse ich so ein bisschen mit eintragen und schon hat man das Gefühl, man schaut in einen beleuchteten Fuß. Also wir können den Knochen entsprechend shaden, weil wir dazu an der Stelle auch einfach den Gradienten bestimmen können. Was wir machen können, wir können Volume Raycasting auch auf der GPU machen. Das war so eine der ersten Methoden, die das gemacht haben, das ist das sogenannte Texture Mapping. Lustig dabei ist, dass wir dann halt eben auf unserer Texturhardware einfach sagen, da liegt unser Modell drin und da möchte ich jetzt entsprechend mal Ray durchcasten. Der Vertex Shader ist trivial, das sagt einmal ja, Quadrat, fertig. Und der Fragment Shader hat dann die ganze Arbeit zu tun, weil er dann quasi diese Strahlverfolgung macht. Das heißt, wir müssen unsere 3D-Struktur in Texturen speichern, geht inzwischen auch ohne Probleme. Früher war das durchaus noch ein Problem, weil da gab es keine 3D-Texturen. Das heißt, man musste das durch verschiedene Slices entsprechend nachsimulieren, musste dann innerhalb der Hardware sagen, okay, jetzt bin ich in der Textur, ich muss da nachschauen und das ist die entsprechende Texturkoordinate. Und das war entsprechend aufwendig, ist es auch immer noch. Und das große Problem ist, dass wir hier auch trilinear interpolieren müssen. Ja, wir haben ja auch wieder ein 3D-Volumen. Das heißt, es langt nicht einfach nur 2D zu interpolieren, sondern wir müssen zwischen verschiedenen Schichten interpolieren, wir müssen dreidimensional interpolieren. Das heißt, wir machen erstmal ein Sampling des Volumens Schnitt in Schnitten parallel zur Bildebene. Das heißt, wir richten das Volumen erstmal irgendwie so aus, wie wir es brauchen, und dann jagen wir pixelweise da unser Volumen durch und zeigen das dann entsprechend an. Wie sieht das aus? Lustige Verfahren, funktionieren ganz gut. Wir senden das entsprechend durch, mehreren Schritten. Das produziert uns mehrere Bilder und die bleiben wir einfach zusammen. Tut's. Gibt inzwischen auch bessere Verfahren, die das noch ein bisschen schöner machen, aber das ist ein Verfahren, das uns auf jeden Fall achten. Verbesserungen, die da auf jeden Fall auch reinfallen, sind eben adaptives Sampling. Das heißt, ich versuche meine Schrittweite anzupassen, mit der ich durch mein Volumen durchgehe, je nachdem, wie viel Zeit ich da habe, wie genau ich es machen will, je nachdem, was ich brauche. Eine Early Termination ist auch durchaus ein Punkt, der wichtig ist. Ich habe jetzt hier einen Strahl verfolgt, der schon voll ist, dann brauche ich den nicht mehr anzeigen. Empty Space Skipping, klar, wenn ein Volumen leer ist oder ein Volumenelement, dann brauche ich das nicht entsprechend anzeigen. Das heißt, wir können hier die GPU für eine interaktive Verarbeitung nutzen, aber wenn wir jetzt mal nicht nur Volumen von der Größe von der 12 haben, sondern sagen wir mal so eher sowas wie das Visual Human Project, wo wir dann auf einmal 40 GB haben, dann kommen wir zu dem Keyword, das ich hier auch einfach nochmal reinschmeißen will, Out of Core. Das passt auch nicht mehr in den RAM. Das müssen wir also von der Festplatte über den RAM zu unserer GPU irgendwie bringen. Und damit das Programm nicht alle 3 Sekunden stehen bleibt, weil es Daten nachladen muss, muss man hier entsprechend auch algorithmisch sinnvoll drangehen. Gehen wir weg von den bildbasierten Verfahren zu den Objektraumverfahren. Das ist also Shear Warp und Splitting-Techniken, die wir da haben. Eben diese zwei Möglichkeiten, die es gibt. Beispiel 1, Shear Warp mache ich jetzt erstmal. Das heißt, wir haben unsere Bildebene, die schräg zu unseren Slices liegt, die wir haben. Und wir müssen entsprechend irgendwie sagen, okay, wie läuft denn eigentlich mein Strahl durch diese Image Planes hindurch? Das passiert, indem wir ein entsprechendes Warping machen. Das heißt, wir betrachten quasi, was passiert, wenn wir jetzt quasi von der ersten Ebene das linear durchschließen würden. Das ist ja auch immer eine lineare Funktion. Das können wir darstellen, indem wir quasi einmal die Linie gerade stellen und dann die verschiedenen Slices, je nachdem mit welchem Winkel wir haben, wie weit der Wechsel von der ersten Linie sind, verzerren, also verschieben. Zweites Verfahren ist das Splitting, das sieht man hier oben. Wir haben also einen Datenpunkt, UK, den wollen wir irgendwie mal darstellen. Das heißt, wir projizieren den irgendwie, wir machen da einen Weichzeichner drüber, weil das hat durchaus noch viele Ausprägungsgeschichten mit Materialias. Und das zeigen wir dann entsprechend an und haben dann eine Ellipse, die verschiedene Eigenschaften hat, die wir auch entsprechend schön anzeigen müssen. Aber wie gesagt, das werde ich auch in der nächsten Vorlesung noch ein bisschen genauer machen. Wie funktioniert dieses Splitting? Das hat schon Westover 1990 so vorgestellt. Die Idee, die er da auch genannt hatte, war, wir werfen einen Schneeball auf eine Glasplatte. Und wenn man den Schneeball so betrachtet, fällt einem auf, dass er in der Mitte relativ noch gehäuft ist, aber nach außen die Dichte des Schnees immer mehr abnimmt. Ach, schön. So was können wir doch auch schön mathematisch darstellen, oder sagen wir mal informatisch, wir wollen es jetzt nicht ganz exakt machen. Das heißt, wir nehmen also einzelne Voxels, die wir dann von vorne nach hinten durchlaufen, aus der Sicht des Betrachters natürlich idealerweise. Dann nehmen wir so ein Voxel und projizieren das mal auf unsere Bildschirmebene. Wir verteilen quasi den einen Datenpunkt, den wir haben, in eine entsprechende Umgebung um uns herum. Wenden dazu noch eine Filtermaske an, einen sogenannten Reconstruction Kernel bzw. einen Footprint. Also der Footprint ist dann das, was quasi aus dieser Rekonstruktionskörner passiert, mit dem Datenpunkt. Wir haben ja Datenpunkt, der wird ja eben gesplattet. Das ist der Rekonstruktionskörner. Und das, was da rauskommt, das ist der Footprint. Und wir halten dann eine Projektionsfläche, die proportional zum Volumen und der Bildgröße ist. Die Aspekte des Splittings ist relativ schön zu erklären. Der Rekonstruktionskörner ist wichtig, das sage ich immer wieder. Da fällt nämlich die Abtasttheorie wieder rein. Das heißt, wenn du versuchst, einen einzelnen Datenpunkt wieder als kontinuierliche Fläche darzustellen, dann solltest du das auch bitte im Sinne der Abtasttheorie machen. Es produziert qualitativ relativ gute Bilder. Es hat Probleme mit Details, mit Überlagerungen und gerade auch der Glättung und dementsprechend hier auch die Glättung nicht nur wegen Anti-Alias, sondern eben auch, weil wir Löcher haben. Das heißt, wir könnten Datenpunkte so weit auseinander wählen, dass wir auf einmal ein Loch produzieren, obwohl wir eigentlich erwarten würden, dass er ist. Das Nachteil eben, wenn wir diese Rekonstruktion machen, dass wir Verwischeffekte bekommen, weil sich verschiedene Datenpunkte überlagern. Je nachdem, welchen Rekonstruktionskern, um mal auf den Rekonstruktionskern zu kommen, sieht dann entsprechend auch der Footprint anders aus, wie unser Datum dann entsprechend repräsentiert wird. Das geht dann halt von einfachen Tent-Funktionen über Gauss zu irgendwelchen Pseudo-Tents oder Rectangles, die das dann zu reden. Und wie gesagt, da ist eben auch das Abtasttheorem ziemlich wichtig. 1995 hat Lacourt und Livoy versucht, die Shear-Warp-Technik mal durchzusetzen. Das heißt, wir wollten eben es vermeiden, komplexe Projektionsberechnungen zu machen. Weil das größte Problem, was wir hier gerade beim Raytracing oder beim Raycasting haben, wir wollen durch ein Volumen einen Strahl durchjagen, aber unser Volumen ist in der Regel nicht ausgerichtet wie unsere Bildebene. Also in dem Fall, dass wir parallel zu den Slices arbeiten, ist eher die Ausnahme in der Regel. Und dementsprechend war die Idee, dass in eine Rotation und in eine Scherung, also die Zerlegung der Rotation in eine 3D-Scherung und Verzerrung, das hatten wir auch in der Computergrafik mal kurz angesprochen, dass wir das alles mit Scherung und Verzerrung alles darstellen können, das funktioniert relativ gut. Es handelt sich dabei also um eine erweiterte Perspektivprojektion und wir können natürlich frei unsere Beobachterposition wählen, weil das ist ja auch das, was wir haben wollen, wir wollen nicht auf entsprechenden Hauptachsen unseres Datums eingeschränkt sein. Wichtige Aspekte, es ist das schnellste Verfahren, was wir in Software haben. Das ist einfach so, es ist auch wesentlich schneller als Marching Cubes, weil wir nicht einzelne Würfel durchgehen müssen, sondern einfach nur sagen, okay, wir betrachten die entsprechend mit einem Offset, die können wir relativ einfach bestimmen. Aber aufgrund der Verzerrung haben wir eventuell auch eine schlechte Qualität der Rekonstruktion. Durch entsprechende Hardware-Erweiterung ist das inzwischen nicht mehr so verbreitet. Zumindest habe ich davon nichts mehr gehört, seitdem ich diese Shear-Warp-Technik mal gelesen habe. Da kam nicht mehr allzu viel nach. Aber natürlich kann man damit auch schöne Volumenbilder rekonstruieren und sieht dann auch entsprechende Qualitätsvergleiche, die dann durchaus standhalten, bildenweise dann leichte Artefakte produzieren. Im Großen und Ganzen aber durchaus eine sehr, sehr schnelle Softwarelösung für die Visualisierung von Volumendaten. Final jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir wollen nochmal hier einen Vergleich zwischen Flächenextraktion und Volumenrender ziehen. Flächenextraktion ist also ein Subset, also eine Untermenge unseres Volumendatums. Wir wollen aus diesem Subset Flächenelemente extrahieren und produzieren dazu implizite Daten. Das heißt, aufgrund der Daten, die wir haben, legen wir implizit eine Fläche durch, die wir eigentlich so nicht hatten, aber aufgrund des Stellenwerts quasi berechtigt. Beim Volume-Rendering ist es eben sehr anders, im Gegensatz der Herangehensweise. Wir haben unsere gesamten Daten und zeigen diese explizit an. Das heißt, wir sagen, okay, du trägst entsprechend dazu bei und wir bekommen dadurch die entsprechende Repräsentation. Einzelne Aspekte, die darunter fallen, gerade bei der Flächenextraktion, die Verwendung von mehreren ISO-Flächen ist in der Regel eine relativ dumme Idee, weil man da eigentlich nichts mehr erkennt. Verdeckungen sind auch immer ein großes Problem. Das heißt, ich muss ja irgendwie sicherstellen, dass ich auch nur die entsprechende ISO-Fläche darstelle. Der Punkt, der bei beiden steht, und auf dem man auch hoffentlich jetzt gleich, warum das ist, interaktives Rendering ist nicht trivial. Wenn ich versuche, 15 GB Dreiecke darzustellen, dann funktioniert das nicht mehr. Noch nicht. Aber ich bringe ein Datenvolumen, das es entsprechend auch widerspricht. Das ist also immer ein algorithmisches Problem an der Stelle, nicht ein Zeitproblem, bis die Hardware das erkennt. Das langt ja nicht. Bei dem Volumenrendering ist es also eine echtere Darstellung, also wir versuchen wirklich nur die Daten darzustellen, die wir haben. Größtes Problem, wie sieht so eine Transferfunktion aus, wie lege ich die fest und wie kann ich sicherstellen, dass die Transferfunktion, die ich jetzt angegeben habe, auch das tut, was sie soll? Nicht einfach. Auch das interaktive Rendering ist hier in dem Fall nicht trivial, weil eben die komplette Pipeline quasi direkt durchlaufen werden muss. Wir müssen irgendwie ein Raycasting oder ein Raytracing machen, wir müssen entsprechend ein Splitting machen, wir müssen alle Datenpunkte anpassen, zu jeder Zeit. Wir können also nicht a priori wegschmeißen, was in der Flächenextraktion gegeben wird. Wir haben natürlich dadurch, dass wir diese Verfahren verwenden, viele Probleme bei der Visualisierung. Das sind nur ein paar, da gibt es durchaus noch viel mehr. Das größte Problem ist die Präzision der Ergebnisse. Wie expressiv ist meine Darstellung? An dieser Stelle mal wieder eingeworfen. Das liegt eben halt auch an der Art und Weise, wie ich versuche, das Volumen darzustellen. Ich habe nur sehr diskrete Datenpunkte und ich versuche, irgendwas zu interpolieren, was vielleicht de facto nicht da ist. Das Sampling ist auch wieder das Problem aufgrund der Datenpunkte. Wir müssen das Abtasttheorem einfach betrachten. Wir können nicht einfach zoomen, hier wir rekonstruieren irgendwie mal Bild. Das funktioniert seltenst und es wird seltenst irgendwie gut. Und das zweite Problem ist, okay, wir können dann versuchen, dann wieder eine Oberfläche rauszurekonstruieren, aber wir wissen nicht, ob dann nochmal. Da haben wir vielleicht irgendwie eine Oberfläche rekonstruiert, die sieht wunderbar aus, die ist total glatt und eigentlich war da überall Löcher drin. Das war eigentlich ein Schweizer Käse, den wir abgetastet haben. Das ist dann natürlich schlecht gewesen und dementsprechend, das ist dann wieder das Sampling, das damit reinspielt, was wir da entsprechend betrachten müssen. Hidden Surface Removal ist bei allen Rendering-Verfahren immer wichtig. Das heißt, wir wollen nicht irgendwelche Oberflächen anzeigen, die wir nicht sehen können, weil das macht irgendwie, würde es dann wieder schneller machen. Bei den Flächenextraktionsmethoden ist es natürlich dann, wir versuchen eine Simplification zu machen, aufgrund der Dreiecke wissen wir, okay, das zeigen wir an, da können wir sagen, das ist drin, das können wir gar nicht sehen, schmeißen wir weg. Bei den direkten Volumenrendering-Methoden wird es dann schwieriger, weil man dann nicht sagen kann, ja, du bist eigentlich gar nicht da gewesen, ich habe es trotzdem angezeigt. Rendering an sich natürlich auch immer ein Problem. Ein wichtiges ästhetisches Problem an der Stelle ist Beleuchtung und Schattierung. Das heißt, wir wollen ja nicht nur sehen, dass die ISO-Fläche so aussieht, sondern wir wollen auch irgendwie an den Punkt kommen, dass das richtig ist. Wahrnehmung von Informationen fällt da rein und die Benutzung von interaktiven Anwendungen. Zusammenfassend, damit der Daniel auch nicht irgendwelche Panik bekommt. Volumenvisualisierung können wir zusammenfassen mit zwei Hauptpunkten, nämlich direkte Rekonstruktion, zum Beispiel Martial Groups, und direktes Volumenrendering, DVR, wie zum Beispiel Splatting. Beide Gebiete haben spezifische Vor- und Nachteile. Die zentralen Probleme, die wir haben für beide Methoden, unabhängig davon, ist die Visualisierungspipeline, die wir vorneweg haben. Das heißt, wir haben eine riesige Datenmenge. Wir möchten diese riesige Datenmenge irgendwie kategorisieren, verarbeiten. Das heißt, wir müssen die erstmal überhaupt handhabbar machen für uns. Und was daraus dann natürlich auch wieder resultiert, sind hohe Rendering-Zeiten. Man ist, wenn es irgendwie inzwischen interaktiv läuft, von diesen illusorischen Rendering-Raten mit 60 Frames pro Sekunde will ich hier keiner sprechen. Es gibt entsprechend viele technische Ansätze, die das versuchen zu beschleunigen, dazu eben auch die hierarchischen Datenstrukturen oder auch adaptive Sampling, die da entsprechend rein. Und damit möchte ich diese Vorlesung beschließen und wir sehen uns in der Übung bzw. nächste Woche.